ARD Sounds.
Sie hören das ARD-Interview der Woche. Ich bin Dietrich Karl Meurer und mein Gast ist Sönke Rix. Er ist der neue Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, vielen bekannt durch den Wahl-O-Mat, der Vorwahlen Orientierung bieten soll. Herzlich willkommen.
Hallo Herr Meurer.
Herr Rix, nicht jeder kennt Sie, deshalb schlage ich zum Einstieg eine kurze Vorstellungsrunde vor. Ich nenne ein paar Fakten über Sie. Wenn der Fakt korrekt ist, antworten Sie bitte einfach nur kurz mit Ja, wenn nicht mit Nein und geben eine korrekte Antwort so kurz wie möglich.
Können wir gerne machen.
Sie wurden 1975 geboren und zwar in der Ostseestadt Eckernförde in Schleswig-Holstein.
Ja, stimmt.
Sie sprechen Plattdeutsch.
Ja.
Sie haben ursprünglich als Erzieher gearbeitet.
Ja.
Sie waren für die SPD 20 Jahre lang im Bundestag.
Ja, das stimmt.
Sie sind verheiratet, haben zwei Söhne.
Ja.
Sie fahren gern Rad und gehen gern in die Sauna.
Das stimmt auch.
Und seit März stehen Sie an der Spitze der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie sollen die politische Bildung in Deutschland stärken und neue Zielgruppen erreichen.
Das stimmt auch.
Danke dafür. Ab jetzt dürfen Sie gern in ganzen und auch längeren Sätzen antworten. Herr Rix, die Bundeszentrale für politische Bildung, die hat Standorte in Bonn, in Gera, in Thüringen und in Berlin. Ich nehme an, Sie haben im März angefangen. Sie waren inzwischen an allen Standorten. Wo gefällt es Ihnen am besten?
Es gefällt mir an allen drei Standorten sehr gut.
Habe ich erwartet.
Sie haben unterschiedliche Reize. In Bonn sind die meisten Mitarbeitenden. In Berlin hat man die häufigsten Termine mit Zivilgesellschaft, Politik. Und Gera ist ein sehr schöner Standort, weil er mitten in der Stadt ist und die Menschen einfach direkt ins Medienzentrum kommen können.
Vom Erzieher zum Behördenleiter, auch über den Bundestag, ein kleiner Umweg. Hilft Ihnen dieser Blick auf Menschen bei der Führung der Bundesbehörde?
Ich glaube, der Beruf des Erziehers, überhaupt eine sozialpädagogische Ausbildung, hilft generell, wenn man mit vielen Menschen zu tun hat und überhaupt im Umgang mit Menschen und hat sich schon in meiner politischen Tätigkeit gut unter Beweis gestellt, dass es eine hilfreiche Tätigkeit war, die ich vorhatte. Aber es ist jetzt mittlerweile auch schon sehr lange her, dass ich als Erzieher gearbeitet habe. Mittlerweile sind eher die Fähigkeiten als Abgeordneter gefragt, die ich in der Politik gesammelt habe, die jetzt vielleicht auch zum Tragen kommen.
Sie treten in recht große Fußstapfen. Ihr Vorgänger Thomas Krüger, auch er war Gast hier im Interview der Woche, der hat die Bundeszentrale 25 Jahre lang geprägt. Mit welchem Gefühl sind Sie in dieses Amt gestartet?
Das sind tatsächlich große Fußstapfen, aber jeder Präsident oder jeder, der eine neue Aufgabe übernimmt, soll sie auch mit eigenen Akzenten machen. Ich bin Thomas Krüger sehr dankbar, der hat die Bundeszentrale in stürmischen Zeiten geführt und hat sie vor allen Dingen auch groß gemacht. Unter seiner Präsidentschaft eine große Anzahl an Mitarbeitern gewachsen, viel Mittel zur Verfügung, aber auch viele Herausforderungen gemeistert. Aber nun kommen neue Zeiten und wir werden auch die neuen Herausforderungen meistern.
Und damit bin ich beim Thema. Was möchten Sie in der Bundeszentrale unbedingt bewahren? Was soll so bleiben, wie es ist? Und wo sehen Sie klaren Veränderungsbedarf?
Es gibt viele sehr gute Produkte und Angebote der Bundeszentrale. Sie haben eins vorhin schon genannt, Wahl-O-Mat. Das ist unser großer Schlager, der wirklich bei allen bekannt ist. Aber die wenigsten wissen, dass er von der Bundeszentrale für politische Bildung kommt. Sowas wollen wir natürlich bewahren. Es sind jetzt auch schon gute Angebote. Insgesamt in der Vielfalt will ich sie auch aufrechterhalten. Sowohl zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützen bei ihrer Aufgabe der politischen Bildung, als auch eigene Produkte und eigene Angebote machen. Diese Bandbreite würde ich gerne aufrechterhalten.
Sie unterstützen Demokratieprojekte und da gibt es aktuell den Vorwurf, die Bundeszentrale habe Gelder verschwendet. Insgesamt mehr als 100.000 Euro flossen in den vergangenen Jahren an ein Demokratieprojekt mit, so heißt es in Schlagzeilen, mit Würmern. Das ergab eine Anfrage der AfD an die Bundesregierung. Das klingt auf den ersten Blick tatsächlich absurd. Wenn man das alles auf die Schlagzeile reduziert, wurde da wirklich ein absurdes Projekt gefördert? Und sehen Sie hier Veränderungsbedarf?
Also wenn wir Projekte nur noch danach organisieren, dass sie vielleicht einem gewissen Standard entsprechen, der nur einer gewissen Partei oder einer gewissen Richtung gefällt, dann sind wir verkehrt. Wir sollten unsere Projekte so gestalten, dass sie vielfältig sind, dass sie auch vielleicht mit ein bisschen Provokation auch Menschen ansprechen, die vielleicht als erstes sonst gar nicht vielleicht auf die Idee gekommen wären, dieses Angebot wahrzunehmen. Und von daher würde ich nicht grundsätzlich ausschließen, dass es nicht auch mal Projekte mit Würmern gibt oder mit Korbflechten oder wie auch immer. am Ende ist es doch wichtig, ob man Menschen angesprochen hat und ob man Menschen dazu gebracht hat, über Politik ins Gespräch zu kommen.
Muss man dieses Projekt vielleicht auch ein bisschen einordnen im Verhältnis zu den ganzen anderen Projekten, die Sie gefördert haben?
Ja, natürlich. Man kann sich immer Einzelfälle rauspicken und es gibt mit Sicherheit auch Einzelfälle, wo wir auch hinterher nicht zufrieden waren, wie es vielleicht gelaufen ist. Aber in der großen Bandbreite, und das hat uns, sagt uns auch die Wissenschaft, und auch natürlich die Zuarbeit durch die zivilgesellschaftlichen Organisationen, haben wir gute Projekte, die wirklich auch eine breite Anzahl von Menschen auch ansprechen und auch eine gewisse Wirkung haben natürlich.
Trotzdem noch mal ganz kurz zu den Würmern. Sagt Ihnen das was? Das Projekt, das war ja vor Ihrer Zeit. Was sollte damit erreicht werden?
Ganz ehrlich, ich kenne nicht jedes Projekt und nicht jede Sache, die in den letzten 25 Jahren oder länger auch gelaufen ist oder die da jetzt auch abgefragt worden ist. Aber ich bin mir sicher, es sind alle geprüft worden. Und auch wenn sie vielleicht witzig klingen oder vielleicht auch mit einer provokanten Machweise gemacht worden sind, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht auch eine gewisse Wirkung bekommen haben.
Aufgabe der Bundeszentrale ist es, das demokratische Bewusstsein zu stärken und auch die politische Teilhabe zu fördern. Viele sagen ja, die Demokratie steht heute stärker unter Druck als früher. Teilen Sie die Einschätzung?
Ja, ich teile die Einschätzung, das sagen die meisten Untersuchungen auch, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich davon abwenden, dass sie kein Vertrauen mehr in die demokratischen Institutionen haben. Wobei der Zuspruch zur Demokratie an sich, der ist nach wie vor groß. Aber man hat doch seine Zweifel daran, ob die demokratischen Organisationen und Institutionen die Herausforderungen meistern können. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil gerade die internationalen Herausforderungen so groß ist und man doch ein bisschen hilflos auf diese Situation guckt und man von einer Krise zur nächsten gerät. Und unsere Aufgabe als Bundeszentrale wird sein, klarzumachen, dass die Institutionen auch solche Herausforderungen meistern können. Es hängt immer davon ab, wer sie natürlich von innen führt.
Kann denn politische Bildung verlorenes Vertrauen tatsächlich zurückgewinnen oder wäre das eher eine unrealistische Erwartung?
Also Vertrauen in Politik zurückgewinnen müssen Politikerinnen und Politiker schon auch selbst in erster Linie. Was wir tun können, ist sagen können, es gibt das Rüstzeug für jeden Bürger und für jede Bürgerin, sich an dieser Demokratie zu beteiligen. Es lohnt sich für diese Institutionen und für diese Werte auch zu streiten. Sie sind gut und sie sind dazu geeignet, auch große Herausforderungen zu meistern. Diese Information, diese Bildung, das können wir leisten, aber wir können nicht die Politik verändern. Das müssen die Politikerinnen und Politiker schon selber tun.
Gibt es denn Zielgruppen, die Sie, wenn Sie das vergleichen, sozusagen mit den letzten Jahren bei Ihrem Vorgänger, Zielgruppen, die Sie stärker erreichen wollen, als das bisher der Fall war?
Also ich will das nicht in Abgrenzung zur Zeit meines Vorgängers machen, sondern ich glaube, das ist ein stetiger Prozess, dass wir uns immer wieder genau angucken müssen, welche Menschen sind denn diejenigen, die am meisten sich von Politik abwenden, von Demokratie abwenden, beziehungsweise das Zutrauen verlieren. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in gewissen Blasen bleiben, und sondern auch uns an die Menschen wenden, die wir vielleicht nicht mit einer klassischen Veranstaltung erreichen, sondern eher über Social Media oder die Menschen, die wir über ihren Arbeitsplatz, ihren Ausbildungsplatz erreichen. Also hoffe ich auch, dass wir die Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern und Arbeitnehmern da noch ausbauen können an vielen Stellen. Also die Menschen auch da abholen, wo sie sind. Weil per se, glaube ich, suchen die nicht erst einmal nach den Informationen der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie müssen schon auch direkt angesprochen werden.
Mhm. Viele Jugendliche, die wissen gar nicht, was die Bundeszentrale für politische Bildung ist. Wie wollen Sie das angehen?
Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt ganz wichtig ist, dass wir die Bundeszentrale für politische Bildung an sich stärker bekannt machen. Wir müssen unsere Angebote bekannt machen, unsere Produkte bekannt machen. Also auch sowas wie den Fluter, der für junge Leute tatsächlich eine Zeitschrift ist, die auch im Internet abzurufen ist, die interessant Politik für junge Leute darstellt. Oder Social-Media-Angebote, wo vielleicht gar nicht erstmal politische Bildung draufsteht. Weil natürlich, sagen wir mal so, der Begriff Bundeszentrale für politische Bildung ist vielleicht auch nicht gerade sexy. Aber das, was wir machen, das soll unbedingt auch auf eine gewisse Art und Weise sexy sein und den Menschen ansprechen. Und da sind wir ziemlich gut in vielen Dingen, aber wir können besser werden.
Und den Namen wollen Sie nicht ändern?
Nein, den Namen will ich nicht ändern.
Sie haben schon ein paar Mal Social Media angesprochen. Wird quasi die politische Bildung damit jetzt digitaler in den nächsten Jahren?
Also sie muss digitaler werden, weil die Auseinandersetzung über Politik, die Diskussion über Politik finden im sozialen Medienraum statt. Wir müssen da auch Angebote ausbauen. Wir sind ja auch vertreten da. Wir haben auch sehr viel Zuspruch da für unsere Angebote. Aber ich glaube, wir müssen auch gucken, wie wir dort auch Diskussionsräume zur Verfügung stellen, die von uns auch moderiert werden können, wie wir auch noch besser werden können, Dinge kurz auf den Punkt zu bringen, wo Menschen auch das Hintergrundwissen haben wollen, zum Beispiel: Warum ist die Lage im Nahosten so gerade? Warum gibt es gerade den Krieg? zwischen USA und Iran und solche Dinge. Das wollen die Menschen ja durchaus wissen und wir müssen auch in den sozialen Medien darauf Antworten geben.
Und sind Sie da auf allen Plattformen zukünftig unterwegs? Ich frage deshalb, weil gerade in dieser Woche haben Politiker verschiedener Parteien der Plattform X den Rücken zugekehrt. Sie sind bei X vertreten, spielen dort keine Inhalte ein, sondern sind einfach nur dort.
Also wir wollen schon.
Wie passt das zusammen sozusagen mit Ihrer Online-Strategie?
Wir wollen schon sehr breit auch aufgestellt sein in den sozialen Medien und uns nicht nur auf ein soziales Medium, wenn man das so sagen sollte, fokussieren. Wir diskutieren auch gerade innerhalb der Bundeszentrale, wie wir und ob wir auf X zurückkehren. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir auch in den Räumen unterwegs sind, wo wir vielleicht schon andere was aufgegeben haben. Also zumindest ein Angebot zu haben, dass sie auch in den Räumen Informationen abgefragt werden können. Da wollen wir nochmal mit Wissenschaft auch in Kontakt treten. Wir wollen uns das nochmal genauer angucken. Aber das Ziel bleibt schon, auch in den sozialen Medien auch vertreten zu sein, damit auch die Menschen Informationen überall finden und nicht nur in ausgewählten Medien.
Also in möglichst vielen sozialen Plattformen, also auch Blue Sky, Mastodon, und so weiter?
Genau, mindestens die Angebote zur Information sollten breit aufgestellt sein in den sozialen Medien.
Zu Gast im ARD-Interview der Woche der neue Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Sönke Rix. Seit Jahren, Herr Rix, gibt es Streit darüber, ob politische Bildung neutral sein kann oder auch neutral sein muss. Wie beantworten Sie die Frage als Präsident jetzt der Bundeszentrale für politische Bildung?
Wir als Bundeszentrale für politische Bildung dürfen gar nicht neutral sein, weil wir uns der Verfassung verpflichtet fühlen und dem Grundgesetz. Und unser Grundgesetz und unsere Verfassung ist keine wertneutrale Verfassung. Und deshalb werden wir für die Werte, die diese Verfassung auch hat, auch ständig streiten und auch aktiv sein. Und wenn mit Neutralität aber gemeint ist, parteiübergreifend oder überparteilich, das sind wir selbstverständlich. Wir wollen natürlich weiterhin auch überparteilich agieren. Wir wollen auch immer so agieren, dass wir auch in der Diskussion die Bandbreite darstellen, Pro und Contra von allen Seiten die Dinge auch beleuchten, auch in Veranstaltungen dafür Sorge tragen, dass die Meinungsvielfalt auch abgedeckt ist. Wenn das mit Neutralität, dann bleiben wir da neutral, aber wir sind nicht neutral, was die Verfassung anbelangt.
Bei Ihrer Person, als Ihr Name letzten Herbst das erste Mal auftauchte als potenzieller künftiger Präsident der Bundeszentrale, da kam gleich von rechts scharfe Kritik, da kamen Schlagworte, ich will mal zitieren, linker Ideologe oder linker Erzieher. Hat Sie das überrascht oder haben Sie damit gerechnet?
Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt zum linken Ideologen wurde und man ist ja auch verwundert, wer sich da alles in den Medien zu Wort meldet oder wer da über mich schreibt, ohne jeweils mich irgendwie kennengelernt zu haben. Aber ist, glaube ich, mit zu rechnen gewesen, weil jetzt an der Spitze der Bundeszentrale mit mir und mit Herrn Ulrich zwei ausgewiesene Parteipolitiker und auch
Herr Ulrich von der CSU,
SPD. Herr Ulrich von der CSU, ich von der SPD. Da ist mit zu rechnen gewesen, dass es kritisiert werden kann oder zumindest mal hinterfragt werden kann. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Unser Vorgänger oder mein Vorgänger war auch vorher Abgeordneter und Senator, also auch über die Partei. Und vielleicht hat man ihm zum Schluss vorgeworfen, dass er in gewissen Themen vielleicht nicht ganz neutral war, aber man konnte ihm bestimmt nicht vorwerfen, dass er nicht überparteilich wird. Und wir wollen auch überparteilich sein. Und wenn man sowohl jemanden von der CSU als auch von der SPD an der Spitze hat, dann ist vielleicht auch das vielleicht ein bisschen ein Zeichen dafür, dass man sagt, das wollen wir auch ein bisschen breiter aufstellen, auch in die Mitte der Gesellschaft hinein. Und das nehmen wir gerne an, diese Aufgabe.
Aber Sie haben in Ihrer Zeit als SPD-Bundestagsabgeordneter auch kräftig ausgeteilt Richtung AfD, auch die Union scharf kritisiert. Wo ziehen Sie da jetzt die Grenze zwischen sozusagen der Person Sönke Rix als Sozialdemokrat, vielleicht auch eher linker Sozialdemokrat und jetzt ihrer institutionellen Verantwortung?
Mit jeder Aufgabe hat man natürlich auch neue Herangehensweisen an die Arbeit. Das ist doch selbstverständlich. Und als Abgeordneter wäre es vielleicht auch komisch gewesen, wenn ich nicht den Streit auch mit anderen Parteien gesucht hätte. Davon lebt Demokratie ja auch. Aber jetzt als Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung fühle ich mich dem Thema politische Bildung und dem Thema Demokratieförderung und vor allen Dingen unserer Verfassung, unserem Grundgesetz verantwortlich. Wie gesagt, in diesen Fragen bin ich nicht neutral, aber was die Parteien anbelangt, bin ich überparteilich.
Was wissen Sie über diesen Auswahlprozess? Hat diese Debatte, wie links Sie sind, wie parteiisch Sie sind, hat das Einfluss darauf gehabt, dass sich eben Ihre Ernennung über Monate hingezogen hat?
Ich kann Ihnen zum Auswahlverfahren wirklich nichts sagen. Ich habe irgendwann einen Anruf bekommen mit der Frage, ob ich mir diese Aufgabe zutraue. meine Gegenantwort war, naja, wenn ihr mir das zutraut, ihr kennt mich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, dann traue ich mir das auch zu. Und dann habe ich mich sehr darüber gefreut, weil das Thema politische Bildung, das Thema Demokratieförderung habe ich auf der quasi anderen Seite im Parlament sehr intensiv behandelt und beraten. Ich war für diese Themen in der SPD-Fraktion zuständig und von daher habe ich mich gefreut, als der Anruf kam. Aber was die vorher diskutiert haben, das müssen Sie die Person fragen, die diese Auswahl getroffen
hat. Kam der Anruf von der SPD oder aus dem Innenministerium? Der erste Innenminister hat ja eigentlich die Entscheidung sozusagen getroffen.
Genau, weil das Vorschlagsrecht bei der SPD lag, kam der erste Anruf von der SPD, aber es folgte dann bald auch ein Anruf aus dem Innenministerium.
Und der Vizepräsident, Sie haben ihn schon angesprochen, der ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete Volker Ulrich, ist der jetzt in dieser Doppelspitze an der Bundeszentrale so als politisches Gegengewicht gedacht?
Ich weiß nicht, ob sich das einige vielleicht so vorgestellt haben, aber Herr Ulrich und ich arbeiten wirklich sehr partnerschaftlich miteinander zusammen. Er als Vizepräsident, ich als Präsident und wir haben beide nicht irgendwie das Verlangen danach, jeweils nur unsere Parteien irgendwie oder als verlängerte Arme der SPD-Fraktion oder des CSU-Innenministers oder sowas zu sein. Dafür sind wir beide nicht geeignet, sondern wir fühlen uns der Aufgabe verpflichtet. Natürlich auch der Regierung, die uns ins Amt gebracht hat, aber in erster Linie der Aufgabe und wie gesagt den Werten unserer Verfassung. Und das kriegen wir beide auch gut gemeinsam hin.
Das ist überhaupt eine Debatte gibt sozusagen über die Besetzung und vor allen Dingen auch so eine emotionale Debatte. Das zeigt, dass unsere Gesellschaft stark polarisiert ist. Sehen Sie da irgendwie Wege zurück zu mehr Verständigung, auch mit Menschen, die eben politisch sehr weit auseinander liegen?
Also ich glaube schon, dass wir als Bundeszentrale für politische Bildung auch die Aufgabe haben, Debattenräume zur Verfügung zu stellen. Wir sollten auch es tun, nichts vermeiden, mit erhobenem Zeigefinger und mit Ausschließeritis auch an solche Debatten ranzugehen. Denn wir wollen ja gerade diejenigen, die gerade skeptisch gegenüber der Demokratie oder unserer Verfassung oder im Moment der demokratischen Institution, die wollen wir ja wiedergewinnen. Und das können wir nicht machen, indem wir denen als erstes einen Vorwurf an den Kopf knallen, sage ich mal so. Oder wenn wir ihnen sagen, nein, du hast einfach nur Unrecht. Sondern wir müssen hinterfragen, warum kommen diese Zweifel daran. Und diese Debattenräume müssen wir zur Verfügung stellen. Und da müssen wir gucken, um unsere Angebote auch so auszubauen, dass es nicht als belehrend wirkt, sondern als Möglichkeit wirkt, den Menschen auch deutlich zu machen, du kannst was bewegen, du kannst auch mit deiner kritischen Haltung was bewegen. Wir hören auch zu, wir gehen auch miteinander in die Diskussion. Es gibt natürlich immer Grenzen, die Grenzen sind die Verfassung, das ist klar. Aber es soll niemals irgendwie den Anschein erwecken, dass wir einfach nur belehren und ausschließen wollen, sondern wir wollen auch gerade mit denen ins Gespräch kommen, die vielleicht auch ihre Zweifel haben und das vielleicht auch sogar noch gar nicht artikuliert haben, dass sie die Zweifel haben.
Aber das gilt auch für die AfD, für viele eine Partei, die durch die Wahl politisch legitimiert ist. Andere sehen die Partei als rechtsextrem und demokratiegefährdend an. Wie geht die Bundeszentrale unter Ihrer Führung mit der AfD um?
Also unsere Aufgabe ist es nicht in erster Linie mit Parteivertretern ins Gespräch zu kommen oder mit Abgeordneten. Wir haben das Kuratorium, das ist natürlich mit allen Bundestagsfraktionen besetzt und mit denen arbeiten wir und wollen wir auch gut zusammenarbeiten als Kuratorium insgesamt. Und auch jeder Bundestagsabgeordnete, der bei uns eine Anfrage stellt oder der von uns eine Zuarbeit wissen will oder der Informationen haben will, wird natürlich auch genauso behandelt, also egal von welcher Fraktion er kommt. Unsere Aufgabe ist es eher an diejenigen zu gehen, die die Bürgerinnen und Bürger sind, die Wählerinnen und Wähler sind. Und mit denen wollen wir ins Gespräch kommen und die wollen wir davon überzeugen, dass sie sich der Verfassung vor allen Dingen und den Werten der Verfassung tatsächlich auch zugehörig fühlen, sage ich mal so an der Stelle. Das wäre das, was wir wollen und nicht irgendwie den Parteien sagen, das dürft ihr nicht oder das dürft ihr nicht. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Und unsere Aufgabe ist es auch nicht, klar zu machen, ob eine Partei extremistisch ist oder vielleicht sogar verboten werden sollte. Dafür haben wir andere Institutionen. Das macht nicht die Bundeszentrale für politische Bildung.
Ja, und trotzdem müssen Sie sich gegenüber der AfD verhalten, denn die AfD fordert immer wieder Mittelkürzungen für die Bundeszentrale.
Ja, aber das hat nichts mit der politischen Ausrichtung nach rechts, links oder oben oder unten zu tun. Ich bin natürlich als Präsident verpflichtet, auch der Aufgabe, die ich übertragen bekommen habe, auch die entsprechenden Mittel, dass diese entsprechenden Mittel auch zur Verfügung stellen. Und ich kann nur davor warnen, Strukturen zur Demokratieförderung oder zur politischen Bildung zu schwächen. Ganz im Gegenteil, wir brauchen diese Strukturen, wir müssen sie festigen. Und jeder Ansatz, da tatsächlich radikal zu kürzen, wäre der falsche.
Sie sind Präsident der bundesweiten Zentrale für politische Bildung. Gerade die AfD macht sich stark für eine Auflösung der Landeszentralen für politische Bildung. Sehen Sie da möglicherweise auch noch für die Zukunft eine wachsende Aufgabe für die Bundeszentrale?
Also ich kann nur davor warnen, die Landeszentralen bei ihrer Arbeit zu schwächen oder gar sogar zu schließen. Sie machen eine sehr wichtige Aufgabe, genauso wie die Bundeszentrale. Und sollte tatsächlich es zur Schwächung bei einigen Landeszentralen kommen, wovon ich nicht ausgehe und was ich nicht hoffe, dann werden wir als Bundeszentrale natürlich auch da Wege finden, um da auch etwas aufzufangen.
Das heißt, Sie denken schon jetzt drüber nach, über eine spezielle Oststrategie? Wir haben jetzt Wahlen in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern.
Also wir haben alle Bereiche der Bundesrepublik im Blick und wir gucken auch insbesondere auf die Gegenden, wo wir auch durch Untersuchungen wissen, wo die Menschen am wenigsten Zutrauen zur Demokratie und zur Politik haben. Und das wissen wir, da sind im Osten auch viele Gegenden von betroffen. Wir haben extra deshalb auch in Gera, das Sie hatten es am Anfang erwähnt, eine unserer Niederlassung auch, wo wir auch niedrigschwellig Angebots mit unserem Medienzentrum auch stattfinden lassen. Deshalb den Osten haben wir schon die ganze Zeit auch mit im Blick.
Sie hören das ARD-Interview der Woche und wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn doch einfach hier in ARD Sounds oder teilen Sie diese Folge. Das hilft anderen, das Interview der Woche besser zu finden. Diesmal zu Gast der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Sönke Rix. Herr Rix, kurz nach Ihrem Amtsantritt, da gab es Berichte über Ihre Besoldung. Sie verdienen markant mehr als Ihr Vorgänger. Das ist eine Steilvorlage für Kritiker. Verstehen Sie die Irritation darüber?
Ich verstehe die Irritation. Man wird nie Wege finden in Bezahlung von Präsidenten von Bundesbehörden, von Ministern, Staatssekretären, Abgeordneten, die nicht auch zur Diskussion führen. Deshalb verstehe ich das sehr gut. Und gerade angesichts der Tatsache, dass andererseits natürlich auch aufgefordert wird, den Gürtel enger zu schnallen, beziehungsweise es auch Einsparungen geben wird. Ich habe das aber nicht entschieden, das hat der Bundestag entschieden.
Was sagen Sie denjenigen, und die Diskussion gibt es garantiert, die darin einen Glaubwürdigkeitskonflikt sehen?
Dann sage ich ja, das ist wohl richtig so, dass das schwierig in der Vermittlung ist. Und ich sage Ihnen auf keinen Fall, dass es alles Blödsinn und das ist ja nur eine kleine Summe von vielen oder so etwas, sondern dieses Zeichen ist jetzt aber gesetzt worden. Es hat seine Berechtigung in dem Sinne, dass man gesagt hat, okay, alle Präsidenten auf Bundesebene sollen wahrscheinlich ähnlich auch bezahlt werden. Das ist, glaube ich, auch okay so. Aber ich kann diese Debatte nachvollziehen und ich versuche auch gar nicht die großartige Rechtfertigung. Was ich nur machen kann, ist, dass ich das erklären kann. Und zu der Erklärung gehört, erstens, das habe nicht ich beschlossen, sondern
gut, das war nicht Ihr Verhandlungsergebnis.
Das war nicht mein Verhandlungsergebnis, das hat der Deutsche Bundestag so beschlossen. Einerseits eine Erhöhung der Besoldung, andererseits, dass es jetzt auch einen Vizepräsidenten gibt. Wir werden jetzt hoffentlich an unserer Arbeit gemessen und weniger an unserer Bezahlung.
Bleiben wir beim Geld. Angesichts des Spardrucks der Bundesregierung, befürchten Sie Kürzungen für die Bundeszentrale? Und was würde das konkret für Ihre Arbeit bedeuten?
Es gibt eine Generalansage der Bundesregierung, dass überall gespart werden soll, in allen Behörden. Und ich gehe davon aus, dass auch die Bundeszentrale davon betroffen sein wird. Wir werden uns aber so einstellen, dass wir unsere Kernanliegen, unsere Kernkompetenzen, unsere Kernaufgaben auch weiter erfüllen können, dass wir auch die Zuwendung insbesondere mit unseren zivilgesellschaftlichen Partnern auch erfüllen können und dass es nicht zu radikalen Kürzungen gibt, sondern durch geschickte Umschichtung dann auch gewährleistet werden kann, dass wir die wichtige Aufgabe auch erfüllen.
Aber ausgeschlossen ist nicht, dass Sie auch Personal abbauen müssen vielleicht?
Alle Bundesbehörden sollen Personal abbauen und davon ist auch die Bundeszentrale für politische Bildung betroffen. Das ist der Beschluss dieser Regierung und da habe ich mich als Behörde natürlich auch dran zu halten.
Ganz zum Schluss, mal persönlich gefragt, was motiviert Sie an Ihrer neuen Aufgabe? Ist das eher die Sorge um die Demokratie oder einfach auch die Lust, neue Wege in politischer Bildung zu gehen?
Also ich habe im Deutschen Bundestag ja freiwillig aufgehört. Ich habe nach 20 Jahren nicht wieder für den Deutschen Bundestag kandidiert und habe aber schon im Kopf gehabt, ich will mich weiter für diese Demokratie einsetzen, gerade weil sie auch so unter Druck geraten ist. Und mit der Bitte, diese Aufgabe zu übernehmen, habe ich gesagt, das ist eine große Chance, meinen Beitrag, wenn auch nur einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, diese Demokratie zu stärken, zu festigen, über das demokratische Wesen in dieser Republik auch aufzuklären. Aber vielleicht auch die Chance, immer durch einen Personalwechsel auch die Chance, ein paar neue Wege zu gehen, ein paar neue Akzente zu setzen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall.
Zu Gast im ARD-Interview der Woche der neue Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Sönke Rix. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Wenn ihr die Nachrichten verfolgt, fragt ihr euch manchmal auch, was das alles mit euch zu tun hat? Ich bin Magdalena Bienert und ich habe da einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen stellt sich genau nämlich diese Frage. Jeden Morgen sprechen wir über die Nachrichtenthemen, die bei euch gerade eine Rolle spielen. Was kann man tun gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizei oder Rettungsdienste? Darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu gucken, ob sie wirklich krank sind? Und kann man mit den Bonus-Apps der Supermärkte tatsächlich Geld sparen? Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Hört rein in eure Infos für den Tag, in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.